Willkommen zum 3D-Druck-Podcast, dem Technologie-Podcast, wenn es um alle Aspekte in Sachen 3D-Druck geht. Egal, ob Sie neu mit dem Thema 3D-Druck und additive Fertigung beginnen oder ob Sie schon erfahrene Anwender oder durchaus 3D-Druck-Dienstleister, Hersteller oder Zubehörlieferant sind. Weil, Sie wissen ja, es geht immer darum, ob Sie Ihren 3D-Drucker im Griff haben oder ob der 3D-Drucker Sie im Griff hat. Ich bin Johannes Lutz und ich freue mich auf diese Podcast-Folge, weil diese Podcast-Folge den Titel trägt, die schwierigsten 3D-Drucktechnologien. Und das ist ganz interessant, weil ich begleite ja die Unternehmen in der Beratung natürlich auch dabei, von wirklich dem Anfangslevel 3D-Druck einzuführen oder auch in dem Fall, wenn es um weiterführende Technologien geht, dort intern voranzukommen, die Technologie zu beherrschen und andererseits natürlich auch Anwendungen für die Technologie oder noch weitere Anwendungen für die Technologie zu finden. Und da gibt es ein paar Punkte, die mir extrem aufgefallen sind, wie der Schwierigkeitsgrad aus unterschiedlichen Sichtweisen und Situationen in den Unternehmen ganz oft ist und dass für viele, die am Anfang mit Metall-3D-Druck begonnen haben und die eine lange Reise hinter sich haben und die ersten Anwendungen haben und die Maschine jetzt läuft, dass die sich im FDM-Bereich super schwer tun und dass die anderen, die einen FDM-Drucker haben, auch gleich meinen, dass Metall-3D-Druck super leicht sei, ist wahrscheinlich absolut verständlich und dass man hier Dinge aufeinander überträgt, die man nicht übertragen sollte und die nur zu Problemen führen. Und hier gibt es ganz viele Denkfehler und Hürden, die viele ganz stark überschätzen und auch unterschätzen in manchen Bereichen. Das bedeutet, wenn Anwendungen gefunden sind und man möchte die nächsten Schritte gehen und man denkt sich, ja, 3D-Druck ist doch alles dasselbe, ist es nicht. FDM ist anders wie SLS, SLS ist anders wie Stereolithografie, SLA, MSLA, DLP oder auch in dem Fall Metall-3D-Druck. Was aber eine der wichtigsten Aufgaben natürlich ist, und das sollten Sie sich ja eigentlich ganz groß an Ihren Arbeitsplatz schreiben, ist, bitte kaufen Sie nicht zuerst den Drucker und suchen dann Anwendungen, sondern am Anfang zuerst haben Sie Anwendungen und dafür passend holen Sie sich diese Technologie. Das ist einer der größten Fehler, die immer noch falsch gemacht werden, dass sich viele eine Maschine kaufen, die gar nicht zur Anwendung passt, weil der Vertriebler einfach nur eine Maschine verkaufen wollte und ihnen das reingedrückt hat. Und sie haben danach das Leben schwer und denken schon darüber nach, das Ding zu verkaufen. Und der erste Stress entsteht dann mit der Geschäftsleitung, weil die sagt, jetzt haben wir das Ding so sauteuer gekauft und man kommt dann nicht voran. Und man merkt erst danach, man hat eigentlich die völlig falschen Anwendungen und man hätte das mit einem ganz anderen Drucker auch erledigen können. Falls Sie sich da drin wiedererkennen, dann ist es gut, dann haben Sie wenigstens sich selber eingestanden, dass Sie dort einen Fehler gemacht haben. Und wenn man das schon macht, dann ist man vielleicht auch schon in der Richtung aktiv, dass man sagt, gut, man versucht es besser zu machen oder das Problem entsprechend am Schopfe zu packen und zu lösen. Und was ist jetzt der Unterschied zwischen diesen schwierigsten 3D-Drucktechnologien? Ich sag mal so, fangen wir mal mit FDM an. Aus meiner Sicht eine sehr einfache Technologie, die aber auch ihre Tücken und auch ihre Hürden hat. Wenn jetzt jemand das Thema FDM angeht, weil er sagt, er hat ein paar Hilfsmittel, Vorrichtungen und so weiter, die er drucken möchte, dann ist es hervorragend, diese Technologie zu nutzen. Wenn man aber am Anfang gar keine Ahnung davon hat, dann tut man sich vor allem schwer, welche Düse nimmt man, welches Material nimmt man, welches Druckbett nimmt man, welche Einstellungen nimmt man, wie positioniert man sein Bauteil darauf, was macht man mit den Stützstrukturen, wie levelt man seinen Druckvorgang, also bevor es dann im Endeffekt losgeht, dass man die Prozesse einhält. Und das ist bei ganz vielen schon mal die erste Hürde, dass sie sich da gar nicht dran halten, was der Reseller oder der Hersteller einem rät. Und dass man gleich versucht, sein eigenes Ding zu machen, anstatt mal die ersten Ergebnisse dort rauszukriegen. Kommt natürlich auch immer auf die Ansprüche drauf an, ne? Es ist aber die Technologie, wo durchaus man schnell ein Ergebnis bekommen kann. Durchaus mit den Bambulab-Druckern ist es auch relativ einfach und schnell, innerhalb von zum Teil der ersten halben Stunde nach dem Auspacken oder wenn man ausgepackt hat, innerhalb von einer halben Stunde die ersten Bauteile in der Hand zu halten. Und man überschätzt es vielleicht so ein Stück weit, dass man sagt, ja, man muss dann nur auf den Knopf drücken, und um dort loszulegen. Und FDM kann dann nochmal ein Hindernis werden, wenn es dann um Bauteile geht, die über 300 mm sind, oder wenn es um Bauräume geht, die 400 mm haben. Da haben sich schon viele die Zähne ausgebissen, und dort bewegt sich ja sehr stark der Markt gerade, weil ich sehr stark auch merke, dass große Bauteile immer mehr bei den Dienstleistern angefragt werden und dass Unternehmen auch nach großen Bauteilen Ausschau gehalten haben für 3D-Druck, doch viele das gar nicht drucken können, weil es nicht daran liegt, weil man den Drucker nicht hat, sondern weil man es einfach nicht hinbekommt. Und zwar, weil man es nicht hinbekommt, weil es generell schwierig ist, eine Kombination aus Material, Maschine und technischen Parametern zusammenzukriegen, und zwar so weit, dass man auch ein gutes Ergebnis dabei rauskommt. Weil viele versuchen, große Teile zu drucken, und das kennen Sie selbst wahrscheinlich, wenn Sie dort mal ein größeres Teil gedruckt haben, dass das länger dauert, und wenn so ein Druckvorgang mal nach 2 Tagen abbricht, dann ärgern sich die meisten, und zwar sehr stark, oder dann kann man das Bauteil nicht mehr zusammenkleben. Und da wird FDM 3D-Druck wegen dem Material, wegen der Maschine, wegen den Parametern und auch wegen falschen Ansprüchen bei der Anwendung fast so schwierig werden wie Metall 3D-Druck. Ja. Aber ich finde, FDM ist immer noch die einfachste und einer der besten Möglichkeiten zu beginnen, die ersten Anwendungen zu drucken, die ersten Erfolgserlebnisse zu haben, die ersten 30.000, 40.000 Euro einzusparen innerhalb kürzester Zeit. Und viele glauben jetzt, dass SLA und DLP und MSLA so dann als nächstes kommt. Aber ich finde, SLS ist auch relativ einfach. Egal, ob es jetzt um Hilfsmittel geht oder um Produkte schlussendlich. Denn ganz oft kommt ja schön was dabei raus, wenn man sein Bauteil gefüllt hat, aber es ist meistens so die Hürde, was kommt denn dann dabei raus? Also wo man im 3D-Druck noch damit kämpft, dass der Druckvorgang vielleicht startet, ist es im SLS vielleicht eher so, dass man mit dem Ergebnis, was dabei rauskommt, dann nicht so ganz zufrieden ist, weil durch vielleicht falsche Positionierung oder durch zu viel Eintrag von Wärme das Bauteil immens verzogen ist. Und andererseits unterschätzt man natürlich diesen riesen Nachbearbeitungseffekt, der dann zusätzlich noch kommt, dass man sagt, ja gut, jetzt habe ich dieses Bauteil in dieser Druckkammer drin, aber wie schaffe ich das jetzt, ohne dass viel Pulver verloren geht und ohne viel Pulverhandling und so weiter und so fort, das Bauteil dort rauszubekommen, ohne dass dabei Fremdpartikel ins Pulver kommen, die danach wieder zu weiteren Problemen führen. Also diese Technologie SLS und DLP und Metall, die verzeihen einem so einen kleinen Fehler, nicht mal so schnell. Und Sie wissen ja, wenn da so ein Haar zum Beispiel im Pulver drinnen ist und das positioniert sich natürlich komplett falsch, dann kann so ein Haar zu riesen Problemen führen in dem Bauraum. Und damit kann man die Dienstleister mal am meisten ärgern, indem man in die EOS-Maschine oder so reinschaut und sagt, ui, da liegt ein Haar. Ja, da werden die immer gleich ganz, ganz aufmerksam in dem Fall. Kann sich ja manchmal so ein Schatz erlauben, außer es liegt wirklich eins. Und natürlich, im SLS ist es natürlich so, wenn Sie dort wirklich preisgünstig arbeiten wollen und effektiv arbeiten wollen, dann brauchen Sie auch den Bauraum natürlich schön voll, sodass die Packungsdichte auch einfach passt und man genau weiß, man hat aus diesem Druckvorgang einfach so viel wie möglich rausgeholt, weil so ein Druckvorgang, der kostet Geld, das ist meistens immer standardisiert, wo sich so ein Druckvorgang in, ja, je nach Bauhöhe sozusagen befindet. Und darauf sollte man im Endeffekt achten. Und ich finde SLS auch ganz gut von der Technologie, je nachdem, welche Anwendungen man hat. Und habe diese Technologie auch schon einigen empfohlen, die einfach auch mehr Bauteile haben, weil im FDM, da kann man mal schnell ein Bauteil drucken. Und im SLS, da ist es halt wichtig, dass man immer eine Anzahl von Bauteile hat, um diese Anlage dann loszuschicken, um dort auch Gas zu geben. Nur wegen einem kleinen Bauteil die Maschine anzuschmeißen, ich glaube, das hat jeder verstanden, macht das meistens wenig Sinn. Wenn man dann aber auf die nächste Stufe und die nächste Hürde kommt, dann ist das SLA, DLP, MSLA. Und ich spreche jetzt hier nicht von der typischen SLA-Maschine, wo der Laser von oben kommt und die Bauplattform sozusagen im Harzbad nach unten absenkt. Da ist vielleicht ein Riesenproblem, dass viele gar nicht wissen, dass sie diesen Riesentank und diesen Riesenbehälter erstmal mit vielen Litern Harz sozusagen füllen müssen und dass da schnell mal ein Riesenbestandteil an Geld auch in diesem Becken dann liegt. Aber wenn wir auf das Thema MSLA und DLP gehen, dann ist es natürlich so, dass bis der Druckauftrag erstmal gut wird, man wirklich viel verstanden haben muss, bezogen auf Kräfte, die natürlich wirken, auf Bauteildesign, auf Auslegung, auf Stützstrukturen schlussendlich, um richtig zu stützen, weil das Thema gar nicht so einfach ist, sein Bauteil so zu positionieren, dass keine Saugglocke sozusagen entsteht beim Druckvorgang oder dass die Krafteinwirkung durch das Hochziehen der Bauplattform so groß ist, dass sich sozusagen das Bauteil dort dann von der Bauplattform ablöst. Da gibt es ganz viele Probleme. Ich möchte jetzt nicht auf alle Probleme eingehen, aber auch das Thema Materialien und Nacharbeit. Es gibt so viele Materialien bereits von ja, natürlich den üblichen Herstellern, dass man ganz viel natürlich falsch machen kann, dass man dann versucht, die Super Speed-Variante für dieses Material zu wählen, dann wird aber das Bauteil im Endeffekt nichts. Und dass der Hersteller natürlich auch ganz oft verspricht mit, wir haben hier Turbo-Modus, aber dann kann man in diesem Turbo-Modus nur ein einziges Material verarbeiten. Und ganz oft bleibt die Maschine dann auch stehen, weil sie mit dem Material und auch im Zusammenhang mit den Parametern nicht ganz so zurechtkommt. Da habe ich schon viele Erfahrungen von Dienstleistern gehört, die da maßlos enttäuscht sind, aus dem Grund, weil dieses Abstimmen von den Parametern zum Bauteil im MSLA-Bereich ein Riesenthema ist. Und auch das verzeiht einem da, wenn man doch einen Fehler macht am Anfang, nicht wirklich. Und was noch ein großer Punkt ist, wenn man auch über die Nacharbeit denkt, weil ich habe das selber auch oft durchgemacht, das habe ich in anderen Podcast-Folgen ja auch schon erzählt. Und hier geht es nicht darum, dass man eine super Nachbearbeitungsmaschine hat und so weiter, sondern es geht viel eher darum, um die eigenen Handgriffe. Wie greift man die Bauplattform? Wie bewegt man die Bauplattform, um sie auf die nächste Position sozusagen zu kriegen? Wie löst man das Bauteil von der Bauplattform so ab, um wenig Sauerei zu machen? Wie bewegt man dieses Bauteil von A nach B und welche Schritte muss man wirklich machen und was sind doch die Handgriffe? Ich war bei einem Team dabei, die haben die Handgriffe voll drauf, habe das beobachtet und habe mir gedacht, wow, die haben da fast keine Tropfen, keine Flecken, es ist super sauber hier, es riecht gar nicht wirklich. Was machen die da anders? Und habe die beobachtet und fand es genial, wie effizient und produktiv die Handgriffe dort sitzen und wie ausgefeilt die das sozusagen machen, dass sich dort im Nachgang keiner wirklich beschweren kann mit, in Anführungszeichen, dieser Resin-Panscherei, wie dort alle immer davon sprechen. Und so eine Panscherei ist nur immer dann der Fall, wenn man sich vielleicht seine schreckliche Arbeitskleidung schon angezogen hat und sich gedacht hat, ja gut, komm, ich habe eh diese Kleidung an dafür, ist ja nicht so schlimm, wenn ich da noch ein paar Tropfen mache und so weiter, sondern es geht viel eher darum, den richtigen Handgriff zu haben, um sauber zu arbeiten. Und Sie kennen es wahrscheinlich, man ist einfach auch vorsichtiger, wenn man eine andere Kleidung anhat. Das heißt jetzt nicht, dass Sie mit Anzug und Krawatte vorm SLA-Drucker stehen sollten, sondern dass man, selbst wenn man ein schönes Hemd anhat oder ein Polo und man Bauteile dort rausnimmt, nicht direkt Flecken auf seiner Kleidung hat. Und ich habe auch schon Wege gefunden, wo wir darüber diskutiert haben, in der Nacharbeit das Bauteil vielleicht so auch zu berühren, dass man zum Teil gar keine Handschuhe braucht, in dem Fall. Also, das sind Punkte. Und wenn wir jetzt noch einen Schritt weitergehen in die Schwierigkeit, dann ist Metall-3D-Druck einer der schwierigsten Technologien aus meiner persönlichen Sicht. Wenn aber jemand mit Metall-3D-Druck angefangen hat, dann versucht er natürlich, Hinweise von dieser Technologie auf 3D-Druck umzumünzen und dann klappt auch FDM 3D-Druck dann nicht mehr, weil man mit einer so schwierigen Technologie gearbeitet hat, dass man es nur noch weiter kompliziert macht, anstatt das Bauteil im FDM nach den Regeln sozusagen nur auf die Bauplattform packt mit den Parametern, die man dafür braucht, um das Bauteil dann einfach zu drucken. Ne? Aber auch hier sind natürlich Themen wie belichtet man in dem Fall das Thema Hitze, Wärmeentwicklung, Fehler am Drucker, wenn da so ein Sensor ausschlägt, ganz viele Probleme, habe ich da schon mitbekommen, bei so manchen Dienstleistern natürlich. Ne? Wenn das Bauteil sich durchaus von der Bauplattform löst, weil dort solche Kräfte mit im Spiel sind und natürlich auch, wie man die Stützen danach entfernt. Ich sage mal so, wenn jemand selber mal versucht hat, im Metall-3D-Druckbereich die Stützen zu entfernen, der weiß ganz genau, wie er am besten in Zukunft mit den Stützen auch umgeht, wo er die am besten versucht zu vermeiden oder welch schreckliches Werkzeug manchmal zur Verfügung gestellt wird, womit dann der Mitarbeiter dort auch arbeiten muss. Man sollte diese Technologien, das ist auch noch ganz wichtig, getrennt voneinander betrachten. Das, was Sie im FDM gelernt haben, sollten Sie nicht mit SLS sozusagen gleichziehen. Und das ist einer der Riesenprobleme, dass viele meinen, ja, im FDM, das muss da vollkommen schnell gehen. Genauso schnell druckt auch mein Metall-3D-Drucker. Wenn man sich mal wirklich anschaut, wie lange es dauert, bis so eine Baukammer mal hochgeheizt ist, bis doch die Maschine dann auch im Endeffekt arbeiten kann, dann bereitet man seinen Druckvorgang ganz anders vor, anstatt man mal kurz vor seinem FDM-Drucker geht, 3, 4, 5 Minuten wartet, guckt, dass alles passt und innerhalb von den ersten 6, 7 Minuten dann sieht, wie die Plattform sozusagen gelevelt wird. Das versuchen natürlich viele im FDM-Bereich über alle Maschinen zu übertragen. Das ist aber nicht so, weil bei manchen Maschinen, vor allem wenn es um Hochtemperaturanwendungen geht, da muss man einfach viel mehr Zeit mitbringen. Und da ist es auch nicht so, dass man mal schnell ein Bauteil druckt, sondern dieses Bauteil hat eine viel höhere Wichtigkeit zum Teil. Und man sammelt vielleicht die Bauteile, die man auf einer Bauplattform dann auch entsprechend dann sammelt und gemeinsam druckt. Also, es gibt unterschiedliche Technologien, die man unterschiedlich bewerten muss. Sie müssen bei unterschiedlichen Technologien auch in verschiedenste Rollen hineinschlüpfen. Wenn Sie aber von Beginn an eines richtig machen, und zwar die Anwendungen von Beginn an richtig gefunden haben, um dann die richtige Technologie auszuwählen, dann macht das Ganze am Ende auch viel mehr Spaß. So viel dazu. Wenn Sie jetzt an dem Punkt natürlich sind und sagen, ja, welche ist denn jetzt die richtige Technologie für mich? Und sich denken, die ganzen Hürden, die möchte ich umgehen und Sie möchten von Beginn an schon gute Ergebnisse haben, schnell vorankommen, eine gute Lernkurve haben, dann tragen Sie sich für ein kostenfreies Erstgespräch ein bei uns auf der Webseite oder hier in den Shownotes, klicken Sie dort einfach drauf und dann analysieren wir Ihre Situation, schauen genau, wo das Problem ist und geben Ihnen den richtigen Weg mit, den wir dann gemeinsam umsetzen können. Also, in diesem Sinne, machen Sie es gut und bis zum nächsten Podcast oder zur nächsten Podcast-Folge.